Willkommen zum MNext Podcast, Folge Nummer 46 vom 4. Juli 2025. Schön, dass ihr zuhört. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Heute starten wir unser dreiteiliges MNext Podcast Sommergespräch über Themen, die gesellschaftlich hochaktuell sind und zugleich ganz persönlich. Narzissmus, Kränkung und Wertschätzung. Sie sind tief miteinander verwoben und prägen unsere Beziehungen, unser Selbstbild und unsere Kommunikation im Privaten wie im Beruflichen. Und weil diese Themen komplex sind, Zeit brauchen und wir einen Gesprächspartner gewinnen konnten, der sich mit all diesen Themen wie kaum ein anderer auskennt, haben wir uns entschieden, zu jedem dieser Themen eine eigene Podcast-Folge aufzunehmen. Jede Woche erscheint eine neue. In der heutigen ersten Folge geht es um Narzissmus. Um die Frage, was macht Narzissmus aus, warum ist er so präsent und wie gehen wir am besten mit Narzissten um? Unser Gesprächspartner zu all diesen Themen ist Professor Dr. Reinhard Haller. Hallo Herr Haller.
Grüß Gott.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir heute hier bei Ihnen in Feldkirch in Österreich zu Gast sein dürfen. Für alle, die Sie noch nicht kennen, ein paar Sätze zu Ihnen. Sie sind Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe, international erfolgreicher Bestsellerautor und einer der renommiertesten Gerichtsgutachter Europas. Sie haben bei zahlreichen komplexen und aufsehenerregenden Kriminalfällen mitgearbeitet, darunter schwere Gewalt- und Tötungsdelikte von Schwerstverbrechern, Sadisten, Amokläufern und Terroristen. In Ihrem Werk Das Böse, die Psychologie der menschlichen Destruktivität, gehen Sie der Frage nach, ob das Böse in jedem von uns schlummert und wie grausam Taten aus einem Zusammenspiel von Verletzung, Kälte und fehlender Empathie entstehen. Bevor wir über Narzissmus sprechen, sprechen wir doch kurz über das Böse. Was ist Ihr Menschenbild? Ist der Mensch im Grunde gut oder böse?
Er ist beides. Er hat in sich gute Anteile, er hat in sich aber auch verschattete, die er zum Teil gar nicht kennt. Und deswegen hat mich eigentlich im Lauf meiner Tätigkeit immer mehr interessiert, unter welchen situativen Bedingungen kann das Böse, das in jedem Menschen schlummert, zum Durchbruch kommen. Wie kann es sein, dass der nette Rentner in unserer Straße ein entsetzlicher NS-Schurke gewesen ist? Wie ist es möglich, dass ein junger Mann, von dem alle sagen, der war immer höflich, der war unauffällig, der hat freundlich gegrüßt, seine Frau umbringt? Das, denke ich mir, ist die wirklich interessante Frage. Natürlich auch jene, was macht den Menschen als Persönlichkeit zu einem bösen Wesen? Hier gibt es verschiedene Risikoparameter, die zum Teil in den Genen schon liegen, zum Teil in unserem Hirnaufbau, zum Teil in der Tätigkeit unserer Hormone, zum Teil natürlich auch in der Sozialisation des Menschen oder in hinzukommenden psychischen Störungen, Krankheiten, Sucht beispielsweise, das einen Risikofaktor darstellt. Aber das wirklich Interessante ist, wie gibt es die Normalität des Bösen? Wie kann jeder von uns unter bestimmten Umständen zum Töter, ich sage jetzt absichtlich nicht zum Mörder, weil Mord ist ein juristischer Begriff oder ein moralischer Begriff, aber wie kann jeder von uns unter bestimmten Umständen, und davon bin ich überzeugt, einen anderen Menschen zu Tode bringen?
Hannah Arendt sprach von der Banalität des Bösen. Was versteht man darunter?
Hannah Arendt hat den Eichmann-Prozess beobachtet, also das Verfahren gegen einen der größten Verbrecher in der NS-Zeit, und hat zu ihrer eigenen Überraschung festgestellt, das ist kein Unmensch, das ist kein Monster, das ist ein Jedermann, wie sie es gesagt hat. Also der hat durchaus auch sehr positive Eigenschaften gehabt. Es war ein guter Sohn, es war ein liebevoller Vater, aber er hat mit der Selbstverständlichkeit, mit der man sonst irgendein Geschäft betreibt, Menschen in den Tod geschickt bzw. das organisiert.
Was fasziniert Sie als Gerichtspsychiater am meisten und was hat Sie am meisten erschüttert?
Ich glaube, es geht zunächst einmal darum, dass wir das Böse im Prinzip gar nicht wirklich definieren können. Wir wissen alle, was man darunter versteht. Das ist Unglück, das ist Krankheit, das ist Verbrechen. Aber eine wirkliche Definition dafür gibt es eigentlich nicht. Irgendwie scheuen sich alle Disziplinen um das Böse. Die Theologen sagen, das ist etwas für die Philosophen. Diese wiederum meinen, das ist etwas für die Psychiater oder für die Biologen oder für die Hirnforscher. Also es gibt dafür keine wirklich einheitliche Definition, übrigens ganz im Gegensatz zum Eigenschaftswort böse, also kleingeschrieben. Das wird sehr spezifisch eingesetzt. Wir sagen, ich habe ein böses Knie und ich habe die berühmte böse Schwiegermutter und er hat eine böse Krankheit und es hat sogar mal einen Bestseller gegeben, der da geheißen hat, böse Mädchen kommen nicht in den Himmel, aber sonst überall hin. Da hat man natürlich jetzt nicht wirklich böse Mädchen gemeint, sondern man hat es ganz spezifisch beschrieben, wahrscheinlich halt vielleicht etwas sexuell aktiv oder vielleicht auch ein bisschen enthemmte junge Mädchen. Also diesen Begriff setzen wir sehr spezifisch und sehr gezielt ein. Hingegen der große Begriff des Bösen, der ist gar nicht so einfach zu fassen. Die Philosophen sagen, wenn es das Gute gibt, muss es auch das Böse geben, denn wo Licht ist, ist immer auch Schatten. Die Biologen sagen, das Böse ist Voraussetzung, dass die großen Wesen überhaupt überleben können, zur Nahrungsbeschaffung, andere töten oder zur Fortpflanzung oder Ähnlichem. Und ich selbst bin der Meinung, das Böse ist die Abwesenheit von Empathie. Denn wenn die Empathie nicht vorhanden ist durch eine gemütsarme Persönlichkeitsstruktur oder wenn jemand in der Lage ist, die Empathie auszuschalten in einer bestimmten Situation, dann kann das Böse zum Durchbruch kommen. Dann kommt es aus uns heraus. Und ich denke, diese große Faszination, die die Krimiserien, die Berichte über True Crime, die heute allabendlich über den Fernsehschirm gehen, die ist nicht nur erklärbar, dass es sich hier um interessante Geschichten, um spannende Geschichten handelt. Ich glaube, Verbrechen ist immer auch Psychologie pur, weil hier all das, was sonst in verdünnter Form, in verträglicherer Form unser Leben ein Stück weit beeinträchtigt, Eifersucht, Neid, Gier, Gekränktheit, in sehr massierter, dichter Form zum Ausdruck kommt. Aber der entscheidende Punkt für diese Neugierde und für dieses große Interesse, für diese Faszination liegt meines Erachtens darin, dass jeder Mensch spürt, ich habe mir auch böse Teile, die verschattet sind, die ich nicht kenne. Und dementsprechend ist eine solche Geschichte immer ein Spiegel, von dem man sich erhofft, dass er mir auch Klarheit hineinbringt in meine eigenen dunklen Seiten.
Gab es Fälle, bei denen Sie sagen würden, das ging mir unter die Haut, das war schwer auszuhalten, selbst mit aller professionellen Distanz?
Es ist jeder Fall etwas ganz Besonderes. Ich habe ungefähr 400 Menschen untersucht, denen man ein Tötungsdelikt vorgeworfen hat. Und wenn ich das zusammenzähle, dann bin ich über 2 Jahre meines Lebens selbst in Haft gewesen, in Einzelhaft mit solchen Menschen. Und da erfährt man natürlich schon einiges. Es ist hier immer ganz wichtig, dass man den Tätern auf Augenhöhe begegnet. Die sind die viel besseren Psychologen, als ich das bin. Sie haben es zwar nicht studiert, aber sie haben eine viel bessere Menschenkenntnis, instinktiv, und können prospektiv denken als ich. Und natürlich, wenn dann jemand daherkommen würde und sozusagen vom hohen wissenschaftlichen Ross mit denen sprechen wird, dann hat er überhaupt keine Chance. Und hier gewinnt man dann schon Interesse für die Motive, für die Persönlichkeiten, für die Situationen, unter denen das Böse passiert ist. Und jeder dieser Fälle geht einem natürlich ein Stück weit unter die Haut. Besonders schlimm ist es dann, wenn Kinder zu Tode kommen. Besonders schlimm, wenn letztlich Verbrechen passieren in einem Kontext, in dem man selbst lebt. Und natürlich besonders schlimm ist es, wenn diese Verbrechen nicht nur mit dem Tötungsakt verbunden sind, sondern auch noch mit Quälereien, mit sadistischen Verhaltensweisen. Die sind schon sehr belastend. Das nimmt man als Gutachter natürlich auch immer mit hinein in das private Leben. Das geht ja gar nicht anders. Aber da muss man eben halt auch probieren, sich ein Stück weit dagegen zu schützen. Und ich glaube, das gelingt mir in der Regel ganz gut. Aber das ist ein belastender, aber gleichzeitig auch ein höchst interessanter Beruf ist, das steht für mich außer Zweifel. Ich würde ihn sofort wieder wählen.
Haben Sie so eine Art von Dickhäutigkeit auch lernen können? Geht das?
Nein, ich glaube, es ist Voraussetzung, wenn man einen Menschen psychisch beurteilen will, dann muss man ja auch als Therapeut, als Gutachter sehr, sehr sensibel, also im Prinzip sehr, sehr dünnhäutig sein. Sonst ist es gar nicht möglich zu erfassen, was in diesem Menschen vorgeht. Aber als Gutachter darf man sich natürlich nicht durch Sympathie oder Antipathie leiten lassen. Man muss einfach neutral sein. Und das ist die Gratwanderung, auf der man immer geht. Man sitzt hier doch letztlich einer mächtigen Persönlichkeit entgegen, die alle Tricks des psychologischen Spiels beherrscht. Man muss versuchen, ihn zu verstehen, aber gleichzeitig nicht sich mit ihm identifizieren, weil man dann natürlich schamlos ausgenutzt wurde. Das ist die eigentliche Herausforderung. Es ist deswegen sehr wichtig, dass man seine Fälle mit jemandem besprechen kann, also so eine Art Intervision betreibt. Wenn sich zwei Gerichtsmediziner begegnen, dann sagen sie ja nicht zueinander, grüß Gott oder guten Tag oder habe die Ehre, sondern sie sagen, du, ich habe noch einen Fall, den ich mit dir besprechen muss, weil man eben die Meinung des anderen auch sehr notwendig brauchen kann. Besonders dann, wenn es um die schwierigste Frage in unserem Beruf geht, und das ist jene der Zukunftsprognose. Das ist die Krux, die wir haben. Von uns wird verlangt, dass wir voraussagen, ob irgendein Mensch in einer nicht bekannten Zeit, in einer nicht bekannten Situation auf eine nicht bekannte Art und Weise wieder böse wird. Weil ansonsten wird er nicht entlassen. Das ist etwas extrem Schwieriges. Kein Mensch kann in die Zukunft blicken. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie sich die Aktien die nächste Woche entwickeln oder wie das Wetter in 2 Wochen sein wird. Was wird dann überhaupt jemand sagen können, wie menschliches Verhalten sich irgendwann einmal abspielt? Aber das ist im Gesetz so vorgesehen und das macht man immer sozusagen mit Bauchweh. Ein guter Sachverständiger kann nur sein, wer es mit einem schlechten Gewissen ist. Aber das muss ich schon zugeben, wenn irgendein Mord passiert, der Täter ist nicht erwischt, dann habe ich immer schon bange Stunden vor mir, indem ich eben fürchte, hoffentlich war das nicht einer, bei dem ich vor ein paar Wochen eine gute Prognose gestellt habe.
Was haben Sie sicherlich doch erleben müssen, dass Sie mal komplett daneben lagen in Ihrer Beurteilung und dass es dann wieder zu einem Verbrechen kam, oder?
Ich habe bisher immer Glück gehabt, aber das sage ich ungern, weil, wie gesagt, es ist auch Glück, das man haben muss neben einer gründlichen Arbeit. Und es könnte sein, dass in diesen Minuten sozusagen ein Unglück passiert, für dem ich dann in den nächsten Stunden eingeholt werde. Also hier ist man schon auf einem unsicheren Boden. Drum ist meine Meinung auch immer gerade diese Frage, ob jemand gefährlich ist oder nicht, oder ob er therapierbar ist oder nicht, die sollte man eigentlich nicht einer einzelnen Person überlassen, einem Sachverständigen, sondern hier sollte sich ausnahmsweise mal eine Kommission bilden. Ich bin sonst auch allergisch gegen Kommissionitis, aber mehrere Köpfe können in einem so unsicheren Gebiet, wie es die Psychiatrie überhaupt ist und die Prognosestellung speziell, sicher zu einem besseren Urteil kommen, als das eine einzelne Person kann.
In Ihrer Arbeit als Gerichtspsychiater geht es um Schuldfragen, aber auch um Persönlichkeitsprofile. Das nehme ich jetzt einfach mal als Übergang, auch wenn er etwas holpert. Ich möchte den Bogen schlagen zu einem Phänomen, das uns gesellschaftlich stark beschäftigt, den Narzissmus. Das Narziss-Motiv zieht sich durch die Literaturgeschichte und Psychoanalyse. Bevor ich Ihr Buch Die Narzissmusfalle las, wusste ich natürlich vom griechischen Mythos von Narziss und der Geschichte vom schönen Jüngling, der ins Wasser blickt und sich in sein Spiegelbild verliebt. Die Geschichte ist in dieser Form aber unterkomplex wiedergegeben, ja geradezu falsch zusammengefasst. Erzählen Sie uns doch bitte den Mythos, weil der ist wirklich aufschlussreich.
Wenn ich über Narzissmus spreche, dann ist es mir wirklich ein Bedürfnis, zunächst darauf hinzuweisen, dass Narzissmus an sich nichts Schlechtes ist. Weil er ist in unserer heutigen Zeit, wo er unzweifelhaft zugenommen hat, von vornherein negativ konnotiert. Dann wehren sich die Menschen natürlich dagegen. Niemand möchte ein solcher sein, wie es hier beschrieben wird. Und da muss man doch darauf hinweisen, wir brauchen alle ein gewisses Maß an Narzissmus, weil wir sonst kein Selbstvertrauen haben, weil wir sonst kein Selbstwertgefühl entwickeln könnten, weil wir sonst unter Neurosen und Minderwertigkeitskomplexen leiden würden. Das Problem ist, dass es zu viel des Guten geworden ist. Und wenn der Narzissmus die ganze gesellschaftliche Stimmung dominiert und das Leben vieler Menschen, dann liegt es auf der Hand, dass es irgendwann einmal zur emotionalen Kälte kommen muss, weil der Narzisst ja die Emotionen nur auf sich bezieht, dass es zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung kommt und letztlich zur Vereinsamung. Übrigens ein Thema, das meines Erachtens eines der großen gesellschaftlichen in Hinkunft sein wird. Was tun wir gegen die Einsamkeit? Und Narzissmus ist etwas, was die Einsamkeit letztlich fördert. Nun, Narzissmus hat im Prinzip eine erstaunliche Karriere gemacht. Es war ursprünglich eine Sünde, und zwar die erste Sünde in allen Religionen. Also das war nicht jüdisch-christlichen der Apfeldiebstahl oder die Anstiftung dazu, sondern das war, dass ein Engel Gott gleich sein wollte, also sich in eine narzisstische Position begeben, die nur Gott vorbehalten ist. Das war die erste Sünde. Dafür ist er sozusagen in die Hölle gestoßen worden. Und über Jahrhunderte hinweg wurde der Narzissmus auch so gehandhabt. Er war eigentlich nur den Mächtigen, Reichen und Schönen vorbehalten. Für die anderen Menschen war es eine Hauptsünde, Hochmut. Und im Jahr 1908 hat sich das geändert. Da ist Narzissmus von Sigmund Freud, dem Vater aller Psychos, zu einer psychischen Störung erklärt worden. Und noch später, in der heutigen Zeit, wurde er sogar zu einem gesellschaftlichen Ideal. Heute wollen die Menschen narzisstisch sein. Sie sind sehr stark auf sich zentriert. Sie leiden unter diesem narzisstischen Optimierungswahn, muss man schon ähnlich sagen. Und die narzisstische Darstellung beeindruckt ja sehr viele Menschen, wie man ja nicht zuletzt an den Wahlerfolgen von narzisstischen Führern nicht nur in den USA, sondern weltweit sehen kann, dass das etwas ist, was vor allem unzufriedene Menschen also offensichtlich sehr beeinflusst, indem sie denken, so einer möchte ich auch sein, der sich die Gesetze selbst schafft, der sich um nichts anderes kümmert, der sein Ich, sein Ego so in den Mittelpunkt stellt. Nun, das Ganze geht zurück auf einen alten griechischen Mythos. Ich muss hier vielleicht dazu sagen, in diesen alten Geschichten ist die psychologische Weisheit in massiver Form vorhanden, zusammengeballt, also die psychologischen Erkenntnisse von vielen, vielen Generationen, und zwar in etwas verstellter Form, in etwas geheimnisvoller Form. Und die Psychoanalytiker haben einfach erkannt, im Ödipus-Mythos oder auch im Narzissus-Mythos stecken im Prinzip unglaubliche psychologische Kenntnisse drinnen, die sie entschlüsseln wollten. Und was war das beim Narzissus? Also er war das Kind einer Nymphe, das war die damalige Ausdrucksweise für das heutige Model, und eines Flussgottes, das war wahrscheinlich ein CEO eines Energieunternehmens. Sie wird in einem, heute würde man sagen, One-Night-Stand gezeugt. Das heißt, der Flussgott drängt die Nymphe in eine Bucht, tut die Gewalt an und fließt weiter. Also er lässt sie sitzen. Was macht eine besorgte Mutter und Alleinerzieherin? Sie geht natürlich ins Genlabor und fragt, was wird aus diesem Kind werden, welche Risikofaktoren hat es, welche Krankheiten könnte man vermeiden. Damals war das der Seher, Teresias hat er in diesem Fall geheißen. Und in der griechischen Mythologie sind die Seher immer blind. um zum Ausdruck zu bringen, die eigentlich Sehenden sind die Blinden und wir vermeintlich Sehenden sind die wahren Blinden. Und was sagt nun der Seher zu Narkissus? Er sagt, ja, dieses Kind wird glücklich werden. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, wenn es sich nicht selbst kennenlernt. Also damit wollte er sagen, wenn wir letztlich einem Kind sagen könnten, aufgrund seines Genmusters bekommt es zu 18,7% Alzheimer und zu 25,3% irgendwann Krebs und da haben wir auch noch ein Verbrecherchromosom und ein Mördergen, ein furchtbarer Gedanke im Prinzip. Also das sollte man besser nicht wissen. Das hat damals in uralten Zeiten der Seher schon gesagt. Die Mutter konnte damit nichts anfangen. Das Kind ist betörend schön, wird in der ganzen Welt sozusagen wie ein damaliger Kinder-Hollywood-Star berühmt. Alle wollen das Kind sehen, wollen sich mit ihm befreunden. Aber dieses ist autistisch. Es ist nicht in der Lage, Gefühle wiederzuspiegeln. Es ist ganz auf sich zurückgezogen. Und so gelingt es niemandem wirklich an diesen Jungen, an diesen schönen Jüngling heranzukommen, mit einer einzigen Ausnahme. Das ist auch eine Nymphe namens Echo. Was macht das Echo? Das Echo hat nicht eine eigene Meinung oder tritt nicht mit Gegenargumenten auf, sondern es plappert nur nach. Und das hat der Narzisst gerade ausgehalten, dass hier jemand war, der ihm alles nachgeredet und dadurch bestärkt hat. Echo hat sich in den schönen Jüngling unsterblich verliebt. Er wollte nichts davon wissen. Bei Herodot heißt es, lieber verrecken als mich verlieben. Sie wird natürlich depressiv. Sie wird anorektisch. Sie isst nichts mehr. Sie verdünnt sich und flieht ins Gebirge, wo sie heute ja noch, wie man sich bei jeder Bergwanderung überzeugen kann, als Echo weiterlebt. Der Narkissus geht seinen Vergnügungen nach, damals der Jagd, heute wahrscheinlich dem Golfsport. Und als er eines Tages letztlich ermüdet und verschwitzt aus einem Quell Wasser trinkt, da lernt er plötzlich ein Gefühl kennen, das ihm bis dahin völlig fremd war. Er war verliebt. Und zwar in sein eigenes Spiegelbild, in seine eigene Schönheit. Mir ist immer bei diesem plötzlich aufkommenden Bild jenes von Steve Jobs in Erinnerung gekommen, der ja auch unzweifelhaft narzisstische Züge an sich gehabt hat. Und als er früh gestorben ist, da hat es in seinem Nachruf geheißen, er hat in uns Bedürfnisse geweckt, von denen wir bis dahin nicht einmal gewusst haben, dass es sie gibt. Also wer von uns hätte vor 30 Jahren das Bedürfnis gehabt, noch schnell die E-Mails zu checken oder ins Facebook zu gehen oder dergleichen. Und so ähnlich muss es dem Narkissus gegangen sein, als er sein eigenes Spiegelbild sieht. Er kann sich dann nicht lösen von diesem Quell und dann gibt es 7 unterschiedliche Ausgangsmöglichkeiten. Die gängigste lautet, er ist für sich selbst so begeistert, er frisst sich geradezu hinein in dieses Spiegelbild, fällt ins Wasser und ertrinkt. Eine andere, die mir selbst sehr sympathisch ist, die lautet, es fällt ein Blatt herab und das Wasser schlägt kleine Wellen, sein Bild wird also trübe und das kränkt ihn so sehr, dass er an gebrochenem Herzen stirbt, dass diese Schönheit sozusagen geringen Schaden erleidet, weil das deutet auf etwas hin, was das Wesen des Narzissmus ist, diese pathologische Kränkbarkeit.
Erkennt er sich oder erkennt er sein Idealbild?
Der Narkissos, wie er auf Griechisch heißt, verliebt sich ja nur in ein Bild. Also das heißt, es geht ihm ein Stück weit so ähnlich, wie es letztlich einem süchtigen Menschen ergeht, der sich durch den Drogenkonsum nicht echte Gefühle erwirbt, sondern rauschhafte Gefühle, als etwas Vordergründiges, etwas Oberflächliches. Aber man wird darauf süchtig, man kann nicht genug davon bekommen. Sucht ist ja die Krankheit des nicht aufhören Könnens und des nicht genug Kriegens. Die Droge des Narzissten heißt aber nicht Kokain oder Cannabis, sondern sie heißt Bewunderung. Und er ist ein Leben lang letztlich auf dieser Jagd anerkannt, bewundert, letztlich geliebt zu werden von anderen, weil er selbst dieses Gefühl gar nicht hat.
Sie sprechen davon, dass es Alltagsnarzissmus gibt. Ab wann wird Narzissmus zur Persönlichkeitsstörung oder Krankheit?
Hier gilt es immer, die Leidensgrenze zu bedenken. Das heißt mit anderen Worten, wenn niemand unter dem narzisstischen Agieren leidet, dann ist es ja nichts Krankhaftes, nichts Schlimmes, nichts Therapiebedürftiges. Wenn hingegen andere Menschen unter dem narzisstischen Gehabe zu leiden beginnen oder auch der Narzisst selbst sich in eine Situation bringt, wo er eben verlassen wird, wo er depressiv wird, wo er suizidal wird, dann denke ich mir, wird der Narzissmus erst zum Problem. Und um das vielleicht besser zu verstehen, müssen wir uns fragen, was macht denn den Narzissmus eigentlich aus? Und da, glaube ich, ist eine Gedankenbrücke immer sehr hilfreich. Die Hauptkennzeichen des Narzissten sind 5 große E. Das erste, Egozentrik. Also der Narzisst lebt nach dem Prinzip Ich, Icher, am allerichsten. Die Ego AG in dem Mittelpunkt, alles andere ist unwichtig. Was ich denke, das ist genial. Was ich beurteile, ist unzweifelhaft richtig. Was ich erlebt habe, ist ganz einzigartiges. Das zweite E ist die Eigensucht. Wie ich vorher gesagt habe, der Narzisst ist nicht eine Persönlichkeitsausgestaltung allein, sondern er ist süchtig auf diese Droge Bewunderung. Das dritte E ist Empathiemangel. Der Narzisst ist gar nicht in der Lage zu lieben. Er hat keine Empathie. Das ist übrigens auch wissenschaftlich nachgewiesen. Er hat weniger oder überhaupt keine Spiegelneuronen. Das sind jene Hirnzellen, höchst entwickelten Hirnzellen, die dafür verantwortlich sind, dass ich fühle, wie du fühlst, also für das positive Empathievermögen. Und das kann er nicht. Darum ist auch diese gängige Übersetzung, dass man sagt, Narzissmus ist Eigenliebe, ist im Prinzip falsch. Es ist Eigensucht, nicht Eigenliebe. Das vierte E ist die starke Empfindlichkeit, die Kränkbarkeit. Der Narzisst ist nämlich im Gegensatz zu charismatischen Menschen, die ja auch Narzissten sind, aber extrem kränkbar, also Kleinigkeiten werfen ihn aus der Bahn. Es heißt ja so schön, Gott verzeiht, aber niemals ein Narzisst, der weiß noch nach 30 Jahren, wer ihm einen schiefen Blick zugesandt hat. Und ein anderes Sprichwort lautet ja, der Elefant vergisst trotz seines großen Kopfes, aber niemals ein Narzisst. Also er ist unglaublich kränkbar. Er empfindet jede andere Meinung als Peitschenhieb und jede konstruktive Kritik als Majestätsbeleidigung. Er duldet darum auch keine anderen Götter neben sich. Und das fünfte E ist in diesem Zusammenhang, und das macht den Narzissten tatsächlich unangenehm, die Entwertung anderer Menschen. Das heißt, er ist nicht damit zufrieden, dass er selbst in seiner Großartigkeit lebt, sondern er muss die anderen Menschen niedermachen, entwerten, diffamieren. Heute geschieht das ja vor allem durch Sarkasmus, durch Zynismus, also durch eine hundsgemeine Sprache. Und das ist dann letztlich verhängnisvoll, weil das halten selbst die größten Bewunderer und die Treuesten der Treuen auf Dauer nicht mehr raus, dass sie ständig niedergemacht werden. Und was steckt hier aber dahinter psychologisch? Im Prinzip die Psychologie des einäugigen Königs. Das heißt, der Einäugige ist ja auch gehandicapt, er ist auch behindert. Aber er bleibt dadurch King im Ring, indem er die anderen Menschen entwertet, niedermacht, zu Blinden macht Und dementsprechend hat der Narzisst auch immer dieses große Bedürfnis, weil er ja selbst in seinem Innern im Prinzip ein Komplexhaufen ist, ein jämmerlicher Mensch. Darum braucht er immer für seine äußere Fassade diese rauschgiftartige Bewunderung durch die Mitmenschen. Und weil ihm eben das nicht genug ist, muss er diese auch noch degradieren, niedermachen, damit er in seiner Minderwertigkeit trotzdem noch ganz, ganz großartig narzisstisch dasteht.
Und dann sprechen Sie noch von einem sechsten E. Das Fehlen der Beziehungsfähigkeit führt ihn zur Einsamkeit. Was macht ihn so einsam?
Der Narzisst wird am Anfang bewundert. Also er hat eine unglaubliche Ausstrahlung. Die Aura des Narzissten ist vergleichbar mit dem Duft der Narzisse, wie man etwas blumig sagen könnte. Also das heißt, die Menschen sprechen ihm zu. Sie folgen ihm durch dick und dünn. Im Lauf der Zeit kommt dieses Entwerten, das der Narzisst an sich hat, dass er nicht mehr kritikfähig ist, sich nicht kritisieren lässt, dass er dadurch auch nicht mehr teamfähig ist, dass er dann überall ein Stück weit auch Gegner, Feinde vermutet. Das kommt dann im Laufe der Zeit zum Tragen. Und dann werden selbst die Getreuesten irgendwann einmal das Weite suchen, weil wenn jemand wirklich Narzisst durch und durch ist, kann man ihn auch nicht behandeln. Das muss ich auch als Psychotherapeut zugeben. Dann kann man auch den Leidenden unter dem Narzissten nur den Ratschlag geben, ergreifen Sie die Flucht, suchen Sie das Weite und kehren Sie niemals wieder, und das geschieht dann auch. Und dann wird es natürlich einsam um den Narzissten, dann wird er auch depressiv, wenn er erkennt, seine Herrlichkeit hat doch ihre Grenzen und seine Manipulationsfähigkeit versagt ein Stück weit. Und dann gibt es, was sonst bei Narzissten selten ist, gibt es doch diese Situationen, dass sie nicht mehr weiterleben wollen unter diesen nicht mehr bewunderten Bedingungen und sich suizidieren. Also in dieser Schlussphase ist der Suizid relativ häufig. Wie man überhaupt, das sage ich jetzt auch ein bisschen zynisch, wenn man mit narzisstischen Menschen zu tun hat, sich immer am Mythos trösten kann, am Schluss der narzisstischen Entwicklung steht immer der Absturz.
Narzisstische Menschen sind also nicht in sich selbst verliebt, sondern im Gegenteil, sie können sich nicht leiden und müssen ihre Minderwertigkeitsgefühle kompensieren. Sie haben einen grundlegenden Mangel an Selbstliebe. Was sind denn die Ursachen für Narzissmus?
Das ist eine bis heute nicht gelöste wissenschaftliche Frage. Es gibt dazu viele, viele Untersuchungen. Man kann sie im Prinzip in zwei Gruppen zusammenfassen. Die eine besagt, wenn man einem Kind keine Liebe, keine Emotionalität zukommen lässt, wenn es also unter dem Mangel an den drei berühmten großen Z, Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, leidet, dann hat es natürlich das Bedürfnis, davon mehr zu bekommen. Jeder Mensch braucht ja nicht nur körperliche Muttermilch, er braucht auch emotionale Muttermilch. Und wenn ihm die vorenthalten wird, aufgrund unglücklicher Familienumstände oder eines traurigen Lebensschicksals, wird er ein Leben lang natürlich auf der Suche danach sein. Daraus entwickelt sich eine gewisse Gier nach Zuwendung, nach Bewunderung, nach Emotionalität und Ähnliches, sodass er also in eine narzisstische Haltung hineinkommen wird, die sein Leben wahrscheinlich prägt. Die zweite Schule sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ein Kind viel zu sehr überhäuft wird mit Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, mit Bewunderung, also wenn man schon in jungen Jahren hier den Superstar sieht, das ganz einzigartige Wesen und weiß ich was, beim ersten Mathematik sehr gut schon den Nobelpreisträger, den künftigen oder dergleichen, also in dieser übertriebenen Form ein Kind überhäuft mit Lob und mit Bewunderung und Ähnlichem, naja, dann wird es halt falsch gebrieft und er wird sein ganzes Leben davon auch nicht genug bekommen können. Das heißt also, das Ergebnis ist im Prinzip genau dasselbe. Durch zu viel und zu wenig an diesen drei genannten großen Z. Und das ist, glaube ich, auch die große Kunst der Erziehung. Ich beherrsche sie, fürchte ich, auch nicht. Aber theoretisch ging es eben, dass man hier die richtige Gratwanderung findet zwischen Fordern und Verwöhnen, also nicht Fordern statt Verwöhnen, sondern dass man eben Kindern beides im rechten Maß zukommen lässt.
Ist Narzissmus immer sozial erworben oder gibt es auch angeborenen, biologisch bedingten Narzissmus?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir müssen uns, wenn wir es mit narzisstischen Menschen zu tun haben, ich wünsche das keinem, aber es wird unvermeidlich sein. Aber dann ist es immer ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt, ist das ein Narzisst durch und durch? Also das heißt, jemand, der vom jungen Erwachsenenalter bis zum Greisenalter immer Narzisst bleibt? Oder ist es jemand, der nur narzisstisch geworden ist? In diesem Fall, im zweiten Fall, ist die Prognose gut. Das lässt sich beheben, das geht vorbei. Also ich sage ein einfaches Beispiel, wenn wir uns Mut dann trinken, vielleicht etwas zu viel, dann werden wir ja auch narzisstisch. Dann haben wir plötzlich eine lockere Zunge und ein unglaublich positives Selbstbild von uns selbst. Und das sollen wir noch allen im ganzen Lokal mitteilen, wie großartig wir sind und was wir erlebt haben. Das endet aber dann gewöhnlich mit einem sogenannten Kater oder mit einer anderen Form des Absturzes und ist am nächsten Tag vorbei. Oder ich habe auf meine älteren Tage ein Auto gekauft, das etwas zu PS-stark ist für mich. Und ich muss zugeben, wenn ich da fahre, dann werde ich narzisstisch. Dann denke ich, alle müssen jetzt ausstellen und die haben alle ihre untertourigen Kisten etc. etc. Und ich bin also ganz toll und ganz großartig. Da wird man dann auch manchmal geheilt durch ein Radargerät, durch einen Blitzer oder ähnliches. Aber diese Formen des Narzissmus, die sind positiv, die sind, oder auch wenn jemand in eine Machtposition kommt, dann ist er vielleicht, wenn er aus dieser wieder scheidet, ein durchaus umgänglicher, wieder freundlicher Mensch, während vorher die alten Freunde sagen, der ist nicht mehr rauszuhalten. Wenn hingegen jemand narzisstisch ist durch und durch, also sprich von der Jugend weg, dann ist es in vielen Fällen tatsächlich auch biologisch determiniert, eben durch diesen genannten Mangel an Spiegelneuronen. Und es ist zumindest sehr früh angelegt. Also hier spielt sich dann etwas ab, was schon in den ersten Lebensjahren, an die wir uns ja nicht mehr erinnern können, letztlich geprägt worden ist durch Erziehungsfehler oder durch Traumatisierungen und Ähnlichem. Und dann aber wird die ganze Persönlichkeit dadurch geprägt, sodass man hier nicht mehr viel machen kann. Also in diesen Fällen muss man ganz ehrlich zugeben, geht es darum, dass man den Mitmenschen dieser Narzissten vermittelt, sie müssen entweder sich entfernen, sich in Sicherheit bringen aus dieser Aura des Narzissten, oder sie müssen lernen, ein Stück weit damit zu leben, was man bedingt auch kann. Also beispielsweise, wenn man sich über den Narzissmus informiert, über die psychologischen Hintergründe, so wie unsere Hörerinnen und Hörer jetzt, dann kommt man natürlich ein Stück weit in eine mächtige Position und Wissen ist hier tatsächlich Macht. Und dann erlebt man das Agieren des Narzissten ja nicht mehr als bösartig und dergleichen, sondern in vielen Fällen einfach ein Stück weit als lächerlich. Und dann erträgt man das auch viel, viel besser, als wenn man darüber nicht informiert ist.
Psychopharmaka hilft nicht gegen Narzissmus.
Nein, ein Narzisst wird im Übrigen auch niemals Psychopharmaka nehmen. Er hat vielleicht eine gewisse Neigung in jungen Jahren zu sogenannten narzissogenen Drogen, oder wir könnten vielleicht auch sagen, dass manche Drogen auch narzisstisch machen, Ecstasy beispielsweise, dass er dann Konsumenten auch das Gefühl vermittelt, die ganze Welt liebt mich, ich bin mit allen verbunden und alle haben mich gern. Das ist so ein typisch narzisstisches Gefühl. Aber Aber ansonsten sind Narzissten sehr skeptisch gegenüber Medikamenten und im Übrigen auch gegenüber Therapie. Warum? Weil sie einfach sagen, ich in meiner Großartigkeit, ich werde doch kein Medikament oder gar einen Seelenklempner notwendig haben. Der kann von mir was lernen, nicht ich von ihm. Und dementsprechend bekommt man Narzissten auch sehr selten in Behandlung. Sie lehnen eine Therapie ab. Und wenn sie dann kommen, dann haben sie zwei Taktiken. Also entweder verbünden sie sich mit dem Therapeuten und so nach dem Motto, wie wir zwei wissen und so weiter, oder sie entwerten den Therapeuten, indem sie sagen, der hat wirklich keine Ahnung vom wahren Leben und ähnliches. Also die Behandlung von Narzissten geschieht meistens nur über äußeren Druck. Also wenn die Ehepartner, weiß ich was, sagen, ich lasse mich einfach sonst scheiden, wenn wir nicht in Behandlung gehen oder dergleichen, dann kommen sie manchmal. Aber es ist die Therapie des Narzissmus etwas sehr, sehr Herausforderndes und wenn man ehrlich ist als Psychotherapeut, auch nie wirklich möglich.
Sind Männer wie Frauen gleichermaßen von Narzissmus betroffen?
Das Verhältnis war noch im Jahr 1950 etwa 80 zu 20, Männer zu Frauen. Inzwischen haben sich die Frauen auch in den schlechteren Dingen emanzipiert, sodass man heute von einem Verhältnis von 60 zu 40 ausgeht. Also es ist hier auch eine gewisse Angleichung vorhanden. Aber ich glaube, das ist nicht einmal der entscheidende Punkt. Der entscheidende ist jener, dass der männliche und der weibliche Narzissmus sehr unterschiedlich ist. Der männliche Narzissmus ist sehr, sehr aggressiv, also sehr auf Kampf bedacht, auf Durchsetzen, auf Niedermachen. Der weibliche hingegen ist eher, ich will jetzt mich da nicht drüber lächerlich machen, aber der ist eher kokettierend, also so sprich nach diesem Muster, Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land. Das ist auch lästig und lächerlich, aber es ist nicht so verletzend, wie es der männliche Narzissmus ist. Ich glaube, das macht den eigentlichen Unterschied wirklich aus.
In der Frage, ob Narzissmus ein Karrierebeschleuniger oder ein Karrierehindernis sei, hat man inzwischen ganz eindeutig herausgefunden, dass der gesunde Narzissmus einer Führungsperson deren Aufstieg fördern und für das Unternehmen anfangs ein Vorteil sein kann. Im Laufe der Zeit dreht sich der Spieß aber um, sodass dann die narzisstischen Eigenschaften der Führungsperson zum Nachteil für das Unternehmen werden. Was passiert dann?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die sich im Geschäftsleben, in der Wirtschaftswelt immer wieder stellt, dass narzisstische Führungspersönlichkeiten ein unglaubliches Problem für einen Betrieb oder für die anderen Vorstandsmitglieder darstellen können. Und gerade hier ist die Beratung und die Behandlung etwas sehr, sehr Schwieriges, etwas sehr Spezielles. Worum geht es? Man hat zu Recht diese Frage auch wissenschaftlich untersucht. Ist Narzissmus ein Karriereförderer oder ist es ein Karrierekiller? Und wenn man die Befunde zusammenfasst, dann gibt es eigentlich ein recht eindeutiges Ergebnis. Und zwar, am Anfang ist es sowohl für die betroffene Person als auch für den Betrieb auf jeden Fall ein Karriereförderer ersten Ranges, weil hier eben Menschen das Sagen haben, die andere begeistern können, die sie mitreißen können, die sie auch manipulieren können, die Durchsetzungsvermögen haben, eine gewisse Rücksichtslosigkeit, also Dinge, die man im Geschäftsleben durchaus brauchen kann. Und das bringt den Betrieb und auch ihre Karriere ein Stück weit ins Hoch. Im Lauf der Jahre ist dann allerdings hinderlich, dass der Narzissmus eben auch diese andere Seite hat, dass man nicht mehr kritikfähig ist, also das heißt, sich nicht mehr kritisieren lässt, dass man keine andere Meinung duldet, dass man mit den Mitarbeitern rüde, nämlich sehr zynisch, sarkastisch oft umgeht und dass dann auch falsche Entscheidungen getroffen werden. Warum? Weil eben der narzisstische Führer das Gefühl hat, ich entscheide immer richtig, weil sich gar keiner mehr traut, einer anderen Meinung zu sein und Ähnlichem. Und das alles wirkt sich dann in der Form aus, dass eben dann auch viele sehr getreue Mitarbeiter nicht mehr weitermachen wollen. Und das ist letztlich dann zum Schaden des Betriebs, sodass man etwas salopp Folgendes sagen müsste: Wollen Sie den Betrieb und die Karriere voranbringen, stellen Sie einen Narzissten ein, aber schmeißen Sie ihn nach 10 Jahren hinaus. Das ist natürlich jetzt sehr theoretisch, weil der Narzisst ist dann so mächtig geworden, dass man es gar nicht mehr schafft, ihm auf den Pelz zu rücken, als ihn zu entfernen. Und das ist das Problem. Und deswegen meine ich, wäre es sehr wichtig, wenn man in der Ausbildung von Managern, von Führungspersönlichkeiten letztlich auch wieder diese emotionale Kompetenz vermitteln kann. Also, dass sie nicht nur entscheidungsfähig vernetzend und strategisch klug denken sein müssen, sondern auch emotionale Kompetenz haben. Und das ideale Bild einer Führungspersönlichkeit wäre jenes des Charismatikers. Der Charismatiker ist auch ein Narzisst. Der hat auch ein sehr großes Ego und eine sehr positive Meinung von sich und leidet durchaus nicht unter Mangel an Visionen oder Ähnlichem. Aber er duldet auch andere Götter neben sich und er ist kritikfähig. Also er lässt sich auch kritisieren. Er ist nicht so sensibel, nicht so narzisstisch gekränkt wie eben die wahren Narzissten und Ähnlichem. Und dadurch ist er jemand, der, glaube ich, durchaus einen Betrieb über lange, lange Zeit gut führen kann und der auch für seinen allen Mitarbeitern durchaus sympathisch anerkannt wird. Also das Idealbild: Charisma, nicht Narzisst.
Sie haben konkrete Empfehlungen entwickelt, wie man im Umgang mit Narzissten möglichst unbeschadet bleibt. Was empfehlen Sie?
Wie gesagt, um mit dem Schlechten zu beginnen, in verzweifelten Fällen, wo es keine Änderung gibt, muss man sich aus dieser Aura des Narzissten entfernen. Und es ist immer im Übrigen auch wichtig, dass man im Umgang mit narzisstischen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitern immer auch seine eigenen Grenzen aufzeigt, dass man sagt, bis hierher und nicht weiter. Jetzt wird sozusagen mein eigenes Ich verletzt durch dein narzisstisches Verhalten. Das denke ich mir, so viel Selbstvertrauen muss man immer haben. Wenn man aus verschiedenen Gründen gezwungen ist, mit einem Narzissten zusammen zu sein, weil man die Partnerschaft beispielsweise nicht beenden will oder weil man keinen anderen Job hat oder weil ein Elternteil narzisstisch ist, dann kann ich folgende Empfehlungen geben. Also zunächst einmal ist es wichtig, hinter die Kulissen des Narzissten zu blicken. Wie gesagt, es gibt einem große psychologische Macht. Man kann dann die Dinge viel besser verstehen. Man kann sie viel besser ertragen. Und im Übrigen ist das auch für die Narzissten selbst unangenehm, wenn die wissen, mein Mitarbeiter, der weiß schon, was in mir abläuft und Ähnlichem. Die bekommen dann auch ein bisschen einen Respekt vor der ganzen Geschichte. Das Zweite ist, dass man sich dem Narzissten nähert mit seiner Droge. Und das ist nun einmal Lob, Anerkennung, Bewunderung. Warum? Wenn ich als Suchtherapeut zu einem Heroinisten sage, wir setzen sie jetzt sofort ab, dann wird er erstens gar nicht in Therapie kommen und zweitens die nicht überstehen, den Entzug. Ich muss ihn vorsichtig herunterdosieren. Und das ist beim Narzissten auch erforderlich. Ich muss ihm Lob geben, authentisches Lob. Aber ich darf mit dieser Dosis nicht sparen. Warum? Weil sonst habe ich überhaupt keine Chance, an ihn heranzukommen. Das Dritte ist dann, dass man hinter dem großartigen Auftreten des Narzissten das sieht, was es wirklich ist. Also hinter dem brüllenden Schäf beispielsweise das schreiende Kind erkennen kann. Es ist hilfreich, wenn man dem Narzissten manchmal mit seinem Instrument, mit dem Spiegel begegnet. Also wenn er von seinen Großartigkeiten erzählt, einfach einmal ganz salopp nachfragt, hat da über diese fantastische Leistung Bild am Sonntag auch schon einmal darüber berichtet, wenn es so großartig war oder Ähnliches. Weil dadurch wird dann ein Stück weit eine gewisse Lächerlichkeit erzeugt. Und das ist eben das Mittel, das ich allen wirklich empfehlen möchte, die mit Narzissten zu tun haben. vergessen Sie nicht auf den Humor, vergessen Sie nicht auf das Lachen. Denn auf der einen Seite befreit das Lachen uns selbst. Es hat einen kataralischen Effekt, wie man das nennt. Es fließt die ganze Frustration und die ganze Verbissenheit und die ganze Verzweiflung ab. Und zum anderen, der Narzisst seinerseits fürchtet das Lachen wie der Teufel das Weihwasser. Warum? Weil er immer die Angst hat, die panische Angst, ich werde verlacht und Ähnlichem. Und insofern ist, denke ich, immer Humor und Lachen in solchen Situationen ein ganz probates Mittel, dass man mit Narzissten besser zurechtkommen kann.
Sie beschreiben Narzissmus nicht nur als Persönlichkeitsmerkmal, sondern auch als gesellschaftliches Phänomen. Der Soziologe Andreas Reckwitz sieht in der Entwicklung der spätmodernen Gesellschaft einen tiefgreifenden Wertewandel weg von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zur Selbstverwirklichung und Individualität. Der Drang, so Andreas Reckwitz, nach Einzigartigkeit wird immer größer, während das Allgemeine, Normale oder Durchschnittliche an Wert verliert. In Ihrem Buch Die Narzissmusfalle beschreiben Sie das ähnlich, dass nämlich Kinder heute oft auf Besonderheiten und Privilegien ohne Gegenleistungen getrimmt werden. Sie sprachen das schon an vorhin. Die implizierte Botschaft lautet: Nur wenn ich einzigartig bin, werde ich geliebt. Können Sie diese gesellschaftliche Entwicklung und ihre psychologischen Folgen für uns noch mal etwas näher erläutern?
Es ist tatsächlich so, dass unsere gesellschaftliche Stimmung narzisstischer geworden ist. Das erkennt man im Übrigen auch daran, dass dieses Wort immer häufiger gebraucht wird. Das heißt, wenn ein ursprünglicher Fachausdruck plötzlich zum Allgemeingut wird, zum allgemeinen Sprachgebrauch gehört, dann heißt es immer, letztlich dieses Phänomen ist von gesellschaftlicher Wichtigkeit geworden. Ich erinnere nur an den Ausdruck hysterisch, der also letztlich von einem ursprünglichen Fachausdruck plötzlich zu einem allgemeinen Etikettierungsvorgang geworden ist, weil es halt offensichtlich in unserer Gesellschaft immer häufiger hysterische Verhaltensweisen gegeben hat oder das männliche Pendant dazu. Psychopath wird ja auch immer häufiger verwendet. Und Narzissmus, wir sprechen von dem narzisstischen Partner, von narzisstischen Beziehungen, von narzisstischem Höhenrausch, von narzisstischer Wut, von narzisstischer Gesellschaft. Also es kommt fast immer vor, wenn zu mir Menschen zur Partnerschaftsberatung kommen. Was übrigens in sehr vielen Fällen reichlich später folgt, also wenn die Entscheidung zur Trennung schon gefallen ist. Aber dann kommt ganz sicher immer das Wort daher: Mein Partner ist ein wahnsinniger Narzisst. Also das heißt, wir haben heute eine starke Sensibilität auch dafür entwickelt. Die Gesellschaft ist für dieses Phänomen anfälliger geworden. Und es ist im Übrigen wissenschaftlich auch nachgewiesen worden. Man hat in den USA also beispielsweise die sogenannten Narzissmusparameter erhoben, durch testpsychologische Verfahren, die zwischen 2000 und 2020 um 460% angestiegen sind. Also das ist etwas, was man durchaus auch nachweisen kann. Und darüber hinaus gibt es ja gesellschaftliche Entwicklungen, die jeder von uns als narzisstisch identifizieren kann. Denken wir an die ganze Umweltdiskussion. Das ist im Prinzip auch ein narzisstisches Phänomen, dass wir doch überwiegend an unser eigenes Leben denken und nicht an das, was mit zukünftigen Generationen im Umweltbereich möglicherweise passieren wird. Oder denken wir daran, wie sich die Schere Arm-Reich letztlich immer auseinander bewegt hat. Also wenn, ein CEO das 50-fache der Putzfrau verdient und so weiter, dann ist das auch eine reichliche narzisstische Selbstzubemessung. Oder auch die Verwendung Verwendung von Drogen. Drogen haben ja sehr viel immer mit dem jeweiligen Zeitgeist zu tun. Also das heißt, in meiner Jugend, da war so Flower Power Zeit und da hat man eben eine liebliche Droge gebraucht. Das war Cannabis, damals noch in sehr niedriger Dosierung. Später ist dann so diese Zeit gekommen, No Future. Da hat man eben zudeckende Drogen gebraucht, Heroin, Rohypnol und ähnliches. Dann eben die große Aufbruchstimmung nach dem Niedergang des Eisernen Vorhangs. Da brauchte man eine aktivierende Droge. Das war dann der Siegeszug des Kokain. Das ist ein Mittel, das sehr stark aktiviert. Und in der heutigen Zeit sind narzissogene Drogen sehr gefragt, die man im Labor herstellt. Ecstasy als bekannteste Vertreter. Und die eben dieses Gefühl geben des narzisstischen Daseins, der narzisstischen Überhöhung. Und auch das ist ein Grund, warum wir schon sagen können, die Gesellschaft ist narzisstischer geworden. Ich zitiere jetzt noch unverdächtige Zeugen. Der verstorbene Papst Franziskus, der hat damals im Konklave gesagt, das kann man noch nachhören im Internet, bei seiner Bewerbungsrede unter Anführungszeichen, hat er gesagt, die Krise der Religionsgemeinschaften, der Religionen, ist eine Krise der narzisstischen Theologie. Weil wenn jede Religion sagt, nur meine Lehre ist die richtige und mit den anderen reden wir nicht einmal, wir erklären sie zu Feinden und Ähnlichem, dann kommt es eben zur Krise, wie wir sie heute erleben. Wie ich überhaupt sagen muss, die Kirche hat sich aus guten Gründen, glaube ich, haben sich auch sehr mit dem Narzissmus-Thema beschäftigt und die beste Definition, die ich für den Narzissmus kenne, stammt im Übrigen auch von einem Theologen, von dem berühmten Professor Karl Rahner, der gesagt hat, ein Narzisst ist ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Da ist alles gesagt mit diesen wenigen Worten. Ein Ofen, der eigentlich dazu dienen müsste, die anderen Menschen, die Gemeinschaft zu wärmen. Ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Das ist Narzissmus.
Jeder zweite junge Erwachsene nannte in einer Umfrage berühmt sein als wichtigstes Lebensziel, ein Star sein, gut aussehen und reich sein. Ist der Narzissmus und dessen zunehmende Bedeutung auf den Einfluss des Internets und sozialer Medien zurückzuführen, die die Selbstinszenierung fördern? Liegt hier der perfekte Nährboden für Narzissmus?
Das ist ganz eindeutig zu bejahen. Ich bin in keiner Weise ein technikfeindlicher Mensch. Ich benutze diese Dinge ja selbst mit großer Bewunderung. Aber dass natürlich das Internet für Narzissten ein Paradies ist, das ist ja gar keine Frage. Man hat hier zunächst einmal das Gefühl, dass ich die ganze Welt beherrsche, dass ich mir auch eine Identität zulegen kann, wie ich sie gerne haben möchte. Und dass ich letztlich andere Menschen auch entwerten, niedermachen kann. Also hier sind alle narzisstischen Bedürfnisse, werden ein Stück weit erfüllt. Und insofern glaube ich schon, dass diese Entwicklung der nonverbalen Kommunikation, wo eben eine emotionale Übertragung gar nicht mehr erforderlich ist, dass die den Narzissmus gigantisch gefördert haben. Aber ich muss natürlich Folgendes dazu sagen, das alles ist nicht nur schlecht zu betrachten. Wir müssen uns jetzt neben den großen Vorteilen, denen uns das alles bringt, aber auch Folgendes bedenken, wenn man immer drüber klagt im Internet, da gibt es die ganzen Hate-Botschaften, da gibt es die ganzen Fakes und alle das Mobbing, das Internet-Mobbing und ähnliches, da muss uns schon bewusst sein, das ist natürlich auch ein gigantischer Puffer. Das heißt, wir sitzen ja heute alle auf einem sehr großen Aggressionspotenzial, das besonders bei jungen Männern in einem sehr großen Ausmaß vorhanden ist. Früher konnte man das ein Stück weit kompensieren durch, weiß ich was, körperfordernde Berufe, durch Holzhacken, durch Heuern, durch Kohlesäcke tragen, was auch immer. Das ist ja heute nicht mehr der Fall. Heute sitzen wir ja alle mehr oder minder bewegungslos dort. Wohin gehen wir dann mit diesen Aggressionen, die in uns drinnen sind? Manche können wir vielleicht abbauen, wenn wir Fußballspiele anschauen oder selbst mitspielen. Manche betreiben auch eifrig Sport, der in diesem Sinn ja auch psychohygienisch sehr wichtig ist, aber der Großteil sitzt auf diesem Aggressionspotenzial, wohin damit? Und dann geht es halt eben ab ins Internet durch diese genannten negativen Dinge, die aber auch dafür Sorge tragen, dass hier vieles an dieser destruktiven Energie gesellschaftlich gebunden wird. Oder ich bringe es wieder etwas simpler auf den Punkt. Also mir ist es viel lieber, Sie schreiben im Internet, der Haller ist ein Schwachkopf, das steht übrigens oft dort, als Sie rammen mir ein Messer in den Bauch. Also insofern muss man, denke ich, mir diese Internetkommunikation diesbezüglich auch sehr differenziert betrachten. Aber Ihre Frage, ob es denn die narzisstische Haltung, die narzisstische Einstellung fördert, ist natürlich ganz eindeutig zu bejahen.
In Ihrem Buch Die Narzissmusfalle schreiben Sie, dass Narzissmus in der heutigen Zeit immer häufiger psychosomatische Erkrankungen auslöst, beispielsweise Kopf- und Rückenschmerzen, Asthma, Herzbeschwerden, Magenprobleme, Magersucht, chronische Darmentzündung. 20-30%, so schreiben Sie, der erwachsenen Bevölkerung soll davon betroffen sein. Worin liegt der Zusammenhang zwischen psychosomatischen Störungen und Narzissmus?
Auf der einen Seite durch diese ständige Leistungsüberforderung, die der Narzisst ja auch an sich selbst stellt. Er muss immer der Beste, der Größte, der Klügste sein. Das erzeugt natürlich in ihm auch einen enormen Stress, der sich seinerseits wieder auswirkt auf die körperlichen Funktionen. Im Stress steigt der Blutdruck, wird der Puls unregelmäßig, werden Kampfeshormone ausgeschüttet, steigen der Blutzuckerspiegel, die Blutfette und vieles andere mehr und führen eben dann dazu, dass sich manche für diesen Störungen fixieren und dadurch zu Krankheiten werden, die unser Leben verkürzen. Das heißt also, Menschen, die unter einem unguten Stress leben und einem Dysstress wie Narzissten, die haben eine Lebenserwartung, die etwa 2,5 Jahre niedriger liegt als bei der Durchschnittsbevölkerung. Auf der anderen Seite ist es diese pathologische Kränkbarkeit der Narzissten, wenn man sich ständig angegriffen fühlt, wenn man sich ständig gegen etwas wehren muss, ist die Auswirkung natürlich genau dasselbe, verstärkt diesen Dysstress, diesen schlechten und führt eben dazu, dass manche Störungen somatisiert werden, wie man das nennt. Und es hat ja die große Arztheilige des Mittelalters, Hildegard von Bingen, ja schon gesagt, was kränk macht krank, also was narzisstisch kränkt, führt auch zu körperlichen Krankheiten. Und das ist die Grundlage der psychosomatischen Medizin. Also diese Menschen, die an Kopfschmerzen, Migräne, Rückenweh, Magengeschwüren, Darmerkrankungen leiden, das sind ja keine eingebildeten Kranken, wie man das oft meint. Die sind wirklich krank. Nur die Ursache liegt nicht in Bakterien und Viren, sondern eben in psychischen Belastungen, wozu unter anderem auch der Narzissmus gehört, sodass man sagen kann, bei Narzissten können wir besonders häufig eine Betroffenheit jenes Organes betrachten, das eben ein Stück weit das Wesen des Narzissmus ausmacht, und das ist unser Gehirn. Der Narzisst hat ja die Meinung, dass er unglaublich klug sei, und dementsprechend wird er bei entsprechenden Belastungen seine psychischen Frustrationen ausdrücken in jenem Organ, das dafür steht, und das ist eben das Organ des Denkens und Fühlens, das Gehirn.
Ist das die Narzissmusfalle, die Sie meinen? Gibt es einen Weg hinaus, eine Heilung von Narzissmus, oder bringt sich jeder Narzisst irgendwann selbst zu Fall?
In der Regel glaube ich, dass am Schluss jeder narzisstischen Entwicklung der Absturz steht, selbst gemacht, selbst begründet. Ich bin deswegen auch sehr gespannt, wie das mit den narzisstischen Führern weltweit weitergehen wird. Das haben wir ja in der Vergangenheit, in der Geschichte ja oft beobachten können, dass die großen Narzissten, ich muss dazu sagen, die großen Despoten der Menschheit waren ja keine Geisteskranken, wie wir das so gern möchten, sondern es waren bösartige Narzissten. Also sie haben unter der bösartigen Form des Narzissmus gelitten. Und was mit denen allen geschehen ist, von Kaiser Nero bis zu Adolf Hitler und von Ivan dem Schrecklichen bis zu Pol Pot, das wissen wir ja alles. Also am Schluss steht immer irgendwo ein Stück weit der Absturz. Ich glaube aber schon, dass es in der Gesellschaft auch Gegenregulationen geben wird. Letztlich hat ja Hölderlin gesagt, wo die Gefahr wächst, wächst auch das Rettende. Und das zeichnet sich ja durchaus ab. Man kann doch auch sagen, dass die ganze Umweltbewegung auch eine antinarzistische Aktion letztlich ist. Ich glaube, dass durchaus auch, weiß ich was, wenn die großen Gurus einen großen Teil ihres Vermögens verschenken, dann ist das auch etwas, was ein Stück weit antinarzistisch ist. Also sie geben sozusagen das Gut, das sie narzisstisch erworben haben, geben sie dann ein Stück weit aus einem gewissen schlechten Gewissen heraus weiter. Ich denke mir, dass auch die Tatsache, dass dieses Thema jetzt zunehmend den Menschen bewusst wird, dass es immer wieder auch besprochen, analysiert, thematisiert wird, dass das auch die Vorbereitung dafür ist für Gegenbewegungen. Und das wird nicht etwas sein, was wir von heute auf morgen erzwingen können, aber etwas, was mittelfristig die gesellschaftliche Stimmung wieder drehen wird.
Vielen Dank, Herr Haller, für das Gespräch. Wir machen jetzt an dieser Stelle eine kurze Pause und ich freue mich auf die Fortsetzung. Das war der erste Teil des dreiteiligen Podcast-Sommergesprächs mit Professor Dr. Reinhard Haller über Narzissmus als psychologisches, zwischenmenschliches und gesellschaftliches Phänomen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim zweiten Teil dabei seid. Bei Folge Nummer 47, in der sprechen wir über Kränkung als Wurzel des Destruktiven, über die Frage, welche Macht Kränkungen über uns haben und wie es gelingen kann, an seelischen Verletzungen zu wachsen und die eigene Persönlichkeit zu stärken. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback und Bewertungen in eurer Podcast-App. Alle bisherigen Folgen findet ihr auch auf unserer Webseite mnextmarbit.com, ebenso wie weitere Denkanstöße, Informationen zu unserer Denkwerkstatt und zum Denkdinner. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.